Willkommen zu einer neuen bzw. ersten Folge des Herzkampf-Podcasts, die Unermüdlichen. Heute werde ich interviewt. Eigentlich ist dieser Podcast ja gedacht, dass ich die Leute interviewe, aber heute werde ich interviewt und zwar von Jakob Springfeld. Er wird mir ein paar Fragen zu meinem neuen Podcast stellen, zu meinem Werdegang und was ich bisher so gemacht habe. Ich finde es ganz gut zum Start dieses Podcasts, dass ihr ein wenig Bescheid wisst, wer ist denn dieser Typ eigentlich, der dieses Projekt die ganze Zeit schon macht, der seit 2018 über 100 Leute fotografiert habt und so bekommt ihr heute hoffentlich einen schönen Einblick darüber, wer bin ich überhaupt und was mache ich. Viel Spaß beim Anhören.
Herzkampf. Herzkampf. Herzkampf.
Und herzlich willkommen zur 0. bzw. ersten Folge des Herzkampf-Podcasts mit Martin. Ich freue mich richtig, dass ich das ja heute moderieren darf. Wie geht's dir?
Schön, dass du da bist, Jakob. Ich freue mich sehr, dass du dich bereit erklärt hast, mich als Host eigentlich zu interviewen. Und heute bist du mal der Host. Ja, mir geht's ganz gut. Bisschen wenig Schlaf, aber du hast so Standard.
Du hast damals das Herzkampf-Projekt als so Fotoprojekt gestartet. Kannst du dich so daran erinnern, wie das vor der ersten Veröffentlichung war? War das ein ähnlich aufregendes Gefühl wie jetzt vor diesem Podcast?
Naja, es war halt ein relativ langer Zeitraum, bevor ich das Projekt released habe, was ich halt vorher so darum gebaut habe an dem Projekt. Na, es musste erstmal ein Logo entstehen, eine Webseite entstehen. Dann mussten die ersten Leute schon mal fotografiert werden. Und na klar war ich da super nervös, als ich dann, okay, jetzt veröffentliche ich das auf Twitter, auf Instagram und auf Facebook damals noch. Aber jetzt ist es nochmal ein ganz anderes Gefühl, weil jetzt muss ich selbst reden und das ist schon nochmal eine andere Herausforderung für mich.
Ja, ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall gleich nochmal einen Deep Dive in die Herzkampf-Historie. Ja,
sehr gern.
Und bevor wir das machen, wäre es aber, glaube ich, wahrscheinlich sehr interessant, überhaupt erstmal zu erfahren, ja, wer bist du eigentlich und wie kamst du dazu, Herzkampf zu machen? Und danach schauen wir so ein bisschen, wie es vielleicht weitergeht. Ich finde das, was du mir schon vorab zugeflüstert hast, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Vielleicht fangen wir einfach mal mit dir an. Wir sitzen hier jetzt gerade in Leipzig in deinem Studio und du bist ein Ur-Leipziger, das kann man nur sagen, oder?
Genau, ich glaube, man hört es auch ein wenig. Ich bin in Leipzig geboren, 1984, also jetzt mittlerweile schon 40 Jahre alt. Und dann habe ich trotzdem noch eine ostdeutsche Dorferfahrung. Sind zwar meine Eltern dann irgendwann raus aus Leipzig gezogen, in das Umland von Leipzig. Und ja, da habe ich dann mein 14. bis mein 20. Lebensjahr verbracht ungefähr.
War das dann direkt auch schon so ein bisschen in zwei Welten gefühlt?
Ja, auf jeden Fall. Also das war für mich erstens sehr hart, aus meinem Freundeskreis rausgerissen zu werden und dann auf eine Dorfschule gehen zu müssen. Damals war ich noch auf einem Gymnasium, dann wurden auch meine Noten schlechter, dann musste ich auf die Realschule. Und auf der Realschule hatte man zum Beispiel zu der damaligen Zeit in den 90ern gefühlt alle Subkulturen. So. Und da hattest du halt auch viele Nazis in der Schule und drumherum. Und ja, das waren schon einschlägige Erfahrungen.
Gibt es da so eine Story, die dir irgendwie krass im Kopf geblieben ist diesbezüglich?
Oh, ich glaube, vielleicht viele. Ja, es sind immer so Gedankenfetzen, die man da noch hat. Aber ja, du, also gerade dann der Wechsel damals von dem Dorfgymnasium auf die Dorfrealschule war schon sehr einschneidend und sehr hart, weil du halt auf dem Dorfgymnasium wurdest du mit Worten gemobbt und auf der Realschule musstest du dich dann halt auch körperlich wehren. Also das war schon ein harter Umschlag.
Du hast sozusagen auch zu einer Subkultur dich dazugezählt da was, oder?
Ja, ich würde sagen, ich war der Hip-Hopper.
Und Hip-Hopper standen damals auch teilweise im Fadenkreuz von...
Aber komplett. Also ja, sobald du eine tiefe Hose anhattest, ey, du Hopser, und dann ging es halt los. Ja.
Und man hat das wahrscheinlich aber damals gar nicht als so politisch wahrgenommen, oder? Das war
einfach. Ja, doch, also schon. Also man hat dadurch, dass man ja auch viel diese Hip-Hop-Musik gehört hat, ich habe viel deutschen Hip-Hop gehört, der war zu der damaligen Zeit sehr politisch so. Und dadurch hat man sich dann irgendwie auch ein bisschen politisiert über die Musik, natürlich. Aber ja, das war schon hardcore, ne? Also wenn in deiner Klasse ein Gothic-Mensch sitzt, ein Nazi sitzt, du als Hip-Hopper. Und ja, das war ein echter Clash der Subkulturen. Ne?
Und war dann dementsprechend so die Rückkehr nach Leipzig auch so eine andere Form von Sicherheit, oder waren diese Konflikte in Leipzig damals genauso
drin? In Leipzig gab es das genauso. Also mir ist fast mehr auch zu der damaligen Zeit in Leipzig passiert als auf dem Dorf, weil auf dem Dorf gab es dann nun auch nicht so viele Leute und man kannte sich so ein bisschen untereinander. Da gab es auch Phasen, wo man sich in Ruhe gelassen hat. Aber in Leipzig, da ne, gibt es einschlägige Erfahrungen. Es gibt zum Beispiel einen Fall, da wurde eine Abi-Feier von Freunden mitten im Rosental, also ein großer Park in Leipzig, halt von Hooligans gestürmt, so im Dunkeln. Komplett unvorbereitet. Da gab es halt teilweise Kieferbrüche, es wurde nicht vor Frauen halt gemacht. Also das war schon hart damals. Und das war auch dann einschlägig in den Nachrichten. Und ja, ich hatte eine Rippenprellung so, und das war aber halt normal. Es war halt die 90er, da gab es immer Konflikte mit sowas. Und das wurde dann langsam in den Nullerjahren besser. Ja.
Und ich finde, also nach dem, was ich von deinem Umfeld so höre, es ist ja doch auch einfach, gehört immer eine Prise Glück dazu, nicht selbst auch genau darin abzurutschen, vielleicht aufgrund des familiären, freundschaftlichen Hintergrundes, Umfelds, in dem man irgendwie aufwächst. Was würdest du sagen, waren so bei dir die Punkte, die dir recht schnell verständlich gemacht haben, dass irgendwie ja dieser faschistische Weg, zugespitzt formuliert, nicht der richtige sein kann?
Ich glaube, das hat viel mit Erziehung zu tun. Meine Eltern waren immer sehr sehr offen, so sind viel rumgereist, haben sich viel angeschaut, und das hat wahrscheinlich damit was zu tun, beziehungsweise auch wirklich die Hip-Hop-Kultur, die mich sehr geprägt hat zu der damaligen Zeit. Und dann gab es immer so Menschen, die ich getroffen habe, die irgendwie mein Weltbild erweitert haben. Ich hatte zum Beispiel damals, also ich bin gelernter Grafiker, habe eine Ausbildung zum Mediengestalter gemacht und hing auch schon in den Nullerjahren schon in Grafikforen ab und habe dort halt Bildbearbeitung sehr betrieben, alles mir selbst beigebracht. Und da gab es verschiedene Communities, und da gab es zum Beispiel einen Punker, der dann Grafiken gemacht hat, und wir haben uns connected. Und da habe ich letztlich erst dran gedacht, weil vor genau, glaube ich, 15 Jahren oder 20 Jahren mittlerweile hat er bei meinen Eltern und mir gepennt, so, und dann halt Ostern zueinander gebracht, und er hat mich da sehr geprägt. Und da gibt es immer wieder Leute, auch anfänglich meiner Fotografiezeit gab es auch jemand, der halt sehr stark im St. Pauli-Umfeld war, und die haben mich dann immer so unbeabsichtigt, glaube ich, beeinflusst.
Und es ist schon wahrscheinlich auch einfach platt gesagt schwer, als Fotograf irgendwie sich abzukapseln und nationalistisch drauf zu sein, wenn du wahrscheinlich die unterschiedlichsten Leute einfach triffst, oder?
Ja, ich glaube, als Fotograf musst du halt prinzipiell immer offen für Menschen sein. Du musst halt dann einen Zugang finden, wenn du die Leute fotografierst. Und da hast du manchmal nur 5 Minuten Zeit. Und wenn du den Zugang halt nicht findest, dann wird halt auch meistens das Bild nicht so gut.
Hattest du in dieser Zeit auch schon irgendwie so Punkte, in denen du aktiv gewesen bist oder dich mit anderen Leuten zusammengeschlossen hast, um, ja, platt gesagt, so politische Themen voranzubringen, oder kam das dann erst später?
Ja, so ein Knackpunkt, darauf können wir ja später vielleicht eingehen,
ja,
wirklich 2014, 15, wo es gefühlt erst in meinem Kopf so richtig losging. Aber wenn du halt so an diese Jugendzeit denkst oder davor, dann gab es immer Ereignisse. Wir waren zum Beispiel, gab es in Leipzig am Völkerschlachtdenkmal so ein großes Festival, Rock gegen Recht hieß das. Mhm. Und das gab es jedes Jahr, und da waren wir jedes Jahr so, weil immer coole Bands da waren, es war immer Party, und da gab es aber auch mal ein Jahr, da wurde halt dieses Festival gefühlt von Neonazis auch gestürmt. Und das waren immer so Erfahrungen, die dich immer so ein bisschen getriggert haben, und du hast dich dann automatisch immer irgendwie so eher links gefühlt, also obwohl ich das damals nicht sagen würde, ne, ich hätte eher gesagt, ich bin halt Hip-Hopper,
ja.
Die waren halt zu der damaligen Zeit auch eher sehr links, so, also von ihrer Attitude her. Als sie weltoffen waren und halt auch Dinge hinterfragt haben, vielleicht ein bisschen platt, aber das hat mich damals halt schon angezogen.
Das ist eine sehr subkulturelle Frage, aber findest du, dass das, tat dir das manchmal weh, dass vielleicht Hip-Hop sich zumindest in Teilen auch so ein Stück weit davon entfernt hat, sich klar zu positionieren?
Naja, wenn du das Ganze siehst, dann gab es halt dann diese Akku-Berlin-Zeiten so, da hat sich halt schon entfernt, das war mehr Party und wir sind die Größten und Geilsten. Aber trotzdem gab es ja immer noch die Künstler, die man gehört hat, die sich da nicht stark verändert haben. Die haben vielleicht nicht mehr so viel Aufmerksamkeit bekommen. Aber ja, es gab immer so auch deepen Rap, so, und den habe ich halt dann meistens gehört. Und der hat mich dann auch oft weitergebracht und auch oft durch verschiedene kleineren Lebenskrisen geholfen. Ja.
Wir haben uns damals das erste Mal in Zwickau getroffen, als du für ein Herzkampf-Interview nach Westsachsen gefahren bist. Und ich fand es schon ziemlich krass auch zu merken, dass es einfach ein ganz anderes Gefühl war, wie wenn irgendwie aus Berlin oder Leipzig so ein typischer Zeitjournalist oder so dahin gekommen ist, einfach weil man gemerkt hat, dass du die Umstände kennst, dass du auch nicht nur die Leipzig-Großstadt-Perspektive in dir hast, sondern eben auch so ein bisschen weißt, was im ländlichen Umland so abgeht. Würdest du sagen, dass das vielleicht auch das Projekt so ein bisschen ausmacht, dass man versucht, immer irgendwie auch noch hinter die Fassade zu schauen und ja, sich eben nicht nur mit dem gewohnten Umfeld zu umgeben, was man vielleicht irgendwie aus seiner jetzigen Heimatstadt Leipzig so kennt?
Ich glaube halt schon, weil ich halt dieses Gefühl kannte, wie ist es, alleine auf dem Dorf zu sein mit einer Subkultur, die jetzt vielleicht nicht jeder da cool fand. Und dadurch hat man vielleicht schon ein kleines Grundverständnis von vornherein. Und das trage ich natürlich in mir drin, so, weil ich das ja auch nach außen so zeige. Auch das Projekt zeigt mir ja auch immer auf dem ländlichen Raum, gerade im ländlichen Raum in Sachsen, dass überall der Baum brennt. Und dann hat man natürlich, umso mehr man sieht, auch umso mehr Verständnis für alles Mögliche. Also egal, ob es jetzt in Diepoldiswalde ist, in Zwickau oder in Chemnitz, Dresden, es gibt halt überall Menschen, die halt aktiv sind und die sich halt auch wehren. Und das finde ich halt so wichtig zu zeigen. Und dann kann man nur das allergrößte Verständnis für die Leute aufbringen.
Gab es so Punkte, wo du gecheckt hast, dass es einfach genau da eine Leerstelle gibt, dass viel über Rechtsextremismus und Co. gesprochen wird, was auch richtig und wichtig ist und was ja auch in den Interviews passiert, aber dass vielleicht zu wenig auch Geschichten erzählt werden, die irgendwie zeigen können, wie viel Widerstand sie einfach am Start ist?
Na, das habe ich halt schon zu meiner Noligida-Zeit gemerkt und gespürt, weil man halt gemerkt hat, okay, in Leipzig kriegst du halt noch viele Leute auf die Straße gegen die AfD, gegen Nazis, gegen...
Erzähl kurz, wie kamst du zu Noligida? Wie ist das?
Der Code ist schwierig.
Lass dir Zeit.
Das war auch... Ich saß im Büro, habe halt gelesen, Pegida aus Dresden möchte nach Leipzig kommen. Dachte, oh mein Gott, da gab es schon die ersten Spiegel-TV-Dokus über Pegida. Dachte, oh Gott, das möchte ich in meiner Stadt, in Leipzig, bitte gar nicht haben. Und dann saß ich davor und okay, ich gründe einfach mal eine Facebook-Seite zu der damaligen Zeit, 2014, okay. Facebook-Seiten noch so das große Ding. Und habe einfach mein Netzwerk eingeladen. Und das hat sich aber so verselbstständigt. Ich habe das am Morgen gemacht und am Abend hatten wir 10.000 Fans auf dieser Seite. Und ich dachte mir, oh Gott, was habe ich hier gerade angerichtet, weil sich das so verselbstständigt hat. Und dann habe ich mir erstmal noch ein paar Leute gefragt, ob sie mit mir das zusammen machen möchten. Also Marcel und Jürgen, dass sie, ob sie Lust haben, bei dem Bündnis oder bei der Facebook-Seite erstmal dabei zu sein. Und dann schlug das ganz schnell um in eine Art Informationsbündnis, wo wir halt Informationen zu den Demos gesammelt haben, weil es gab ganz viele Demos dann gegen Legida zu der damaligen Zeit, unter anderem Leipzig im Platz, hat dann die Demos dann auch immer organisiert. Und wir haben halt Informationen zusammengetragen und das dann halt über die Kanäle gestreut. Und ich glaube, das war ganz cool, dass wir so drei unterschiedliche Charaktere waren. Das hat das ganz gut, glaube ich, nach vorne gebracht. Und ja, das eigentlich aus einer wilden Idee im Kopf, habe ich mich dann sehr, sehr schnell, sehr, sehr stark politisiert in dem Moment. Und in der Arbeit mit Noligida habe ich dann auch schnell gemerkt, okay, in Leipzig geht noch eine Menge, Aber sobald du halt mal 5 Minuten rausfährst in einem Taucher oder ähnliche Dörfer um Leipzig rum, da sieht es ja ganz anders aus. Und warum sieht das so anders aus? Und überall gibt es ja eigentlich ein paar Leute, die sich für eine demokratische Gesellschaft einsetzen, aber die werden halt nicht gesehen. Die werden halt mal kurz gesehen vor einer Landtagswahl in Sachsen und dann halt nicht mehr. Und diesen Leuten eine Stimme geben, das war ein hohes Anliegen von mir. Und als dann irgendwann Legida-Geschichte war und damit auch nur Legida-Geschichte war, war ja aber mein Aktivismus nicht weg.
Ja.
Und da musste ich mir eine neue Form suchen. Und Herzkampf war dann die Form dafür.
Und ist jetzt vielleicht eine fiese Frage zum Einstieg, aber würdest du sagen, du konntest damit auf jeden Fall einen Teil zu beitragen, genau dieses Bild so ein Stück weit zu verändern?
Das würde ich mir nicht anmaßen. Ich habe eh immer das Gefühl, alles, was ich in diesem Aktivismus mache, ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Also mittlerweile, das ist ein Grundgefühl, was immer mitschwingt und auch immer so ein Grundgefühl, warum jetzt dieses Projekt auch 1,5 Jahre gerade auf Eis lag, meine Kraft war zu Ende. So, jetzt merke ich aber wieder, ich sammle Kraft und ich habe Bock, dieses Projekt in eine andere Form zu bringen, also in einer Form eines Podcasts. Und das ist halt wichtig. Und ich glaube, dass es schon den Leuten vor Ort Kraft gegeben hat. Aber am Ende ist es besser geworden. Ist irgendwas besser geworden in den letzten 10 Jahren? Nein.
Ja, ich würde sagen, viele Tropfen sind ein Wasserfall. Das ist auch leichter gesagt als getan und ich glaube, wir alle kennen dieses Gefühl von, es wird alles irgendwie schlimmer. Trotzdem würde mich nochmal interessieren, als du dieses Herzkampfprojekt gestartet hast, war da noch ein anderer Grund, Enthusiasmus zu stüren und auch so ein Zeitfenster offen mit Fridays for Future und vielen sozialen Bewegungen, Black Lives Matter und Co., wo man vielleicht dachte, jetzt dreht sich endlich alles und ich bin irgendwie Teil davon, kostet es dich irgendwie jetzt sehr viel Mut, diesen nächsten Step mit dem Podcast zu gehen im Vergleich zu dem vielleicht etwas selbstläufrigen Gefühl damals?
Naja, man ist schon auf seine eigene Sicherheit ganz anders bedacht als damals, weil man sich selbst auch entwickelt hat. Man hat mittlerweile eine eigene Familie und die Zeiten sind einfach rauer geworden. Das auf jeden Fall. Das merke ich auch, aber ich habe jetzt keine Angst oder so, dieses Projekt nochmal neu zu starten oder anders zu starten, zu transformieren. Weil ich sage, es ist halt eine Lücke, die da ist, die immer noch da ist und die halt irgendwie gefüllt werden muss. Beziehungsweise das Projekt soll ja auch immer ein bisschen Mut machen. Ey, du bist halt in einem Dorf mit 500 bis 1000 Leuten und du bist eine Initiative von vielleicht 5 bis 10 Leuten in einem Dorf. Aber du bist nicht alleine, weil in deinem Nachbardorf gibt es das vielleicht auch so. Und es ist halt wichtig, dass wir zusammenstehen und zusammen was bewirken können. Und Herzkampf soll auch immer ein bisschen Mut machen, um zu zeigen, ey, es gibt so viele Menschen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind wie ich. Und dafür ist das Projekt halt da.
Dann nimm doch die Zuhörenden vielleicht mal mit in ein Dorf, zu einer Szene, zu einem Gespräch, was dich irgendwie ja, bis heute vielleicht beschäftigt. Wahrscheinlich gibt es.
Es gibt halt so viel, ne?
Super viel, aber vielleicht hast du so eine Geschichte, die du erzählen kannst.
Ja, eine Geschichte, die mich sehr beeindruckt hat, ist, die jetzt auch demnächst als Podcast-Folge erscheinen wird, ist die Ines Eckstein, die halt in Dippoldiswalde Friseurmeisterin ist und dort ganz viel für die Zivilgesellschaft macht und aktuell immer in die Ukraine fährt und dort Hilfsgüter vorbeibringt und halt teilweise selbst fährt, mit noch ein paar anderen Leuten zusammenfährt, alles privat organisiert, die Spenden privat organisiert und halt einfach sich bewegt, um irgendwie was zu erreichen, beziehungsweise um Menschen zu helfen. Und das finde ich super interessant. Und auch unsere Geschichte, als ich fahre nach Zwickau, du wurdest mir von René Hahn, glaube ich, vorgeschlagen. Und ich so, okay, treffe ich mal so. Und dann, okay, Fridays for Future in Zwickau, klingt spannend. Ja, treffe ich dich und auf einen super jungen Menschen, der halt super schlau ist und auch super aktivistisch unterwegs ist. Und das fand ich halt super faszinierend. Und solche Geschichten müssen halt erzählt werden. Und das ist für mich so die Quintessenz von diesem ganzen Projekt.
Und ich glaube, also ich denke immer ganz gerne an da was zurück, weil dein Projekt, glaube ich, auch eins von den Interviews war, wo man sich nicht ständig nur auf diese Bedrohungssituation reduziert gefühlt hat. Und ich glaube, ich finde es halt immer wieder wichtig und richtig, über Bedrohungen und Co. zu sprechen. Aber alle Leute, die irgendwie im ländlichen Raum aktiv sind, die können noch so viel mehr erzählen. Und ich glaube, da sehe ich vor allem so die Leerstände, die du irgendwie füllst.
Ja, Bedrohungen sind halt in Sachsen mal leider normal, wenn man sich damit beschäftigt. Und das verstehen viele gar nicht.
Mhm.
Also ein kleines Beispiel. Ich hatte eine gute Freundin in Stuttgart, der ich gerade zum Herzkampf Anfangszeiten das erzählt habe. Und sie konnte das nicht nachvollziehen, weil sie das gar nicht so kennt. So, mittlerweile merkt sie aber, dass in Stuttgart sich das auch verändert. Und das ist halt abgefahren. Das ist halt erst hier so war, man über Bedrohungssituationen redet und sie das nicht nachvollziehen kann. Und mittlerweile versteht sie das besser. Aber du hast recht, weil es gibt halt so viel Positives auch zu erzählen, dass man halt was bewirken kann, wenn man möchte und auch die Power hat. Nur die Power zu bewahren, ist halt auch super wichtig mittlerweile.
Und was ich halt auch so schön finde, ist, du erzählst diese positiven Geschichten, aber diese rechtsextreme Normalisierung fällt damit trotzdem nicht unter den Tisch, weil ich glaube, das ist genau dieser schmale Grat. Auf der einen Seite die schönen Storys zu erzählen, aber auf der anderen Seite auch nichts schönreden zu wollen, was auf gut Deutsch gesagt scheiße ist. So.
Ja, ich möchte halt den Alltag abbilden, so wie es halt ist. Und ich möchte halt aber auch nicht so super einseitig berichten. Also gerade, man sieht das halt jedes Mal von einer Landtagswahl in Sachsen, dass halt, ja, hier, es gibt immer ein paar Mutige und dann, sobald die Wahl vorbei ist, zieht halt die Karawane weiter und der Fokus auf diese Leute ist halt weg. Der Fokus müsste aber beständig da sein, damit es den Leuten Mut macht.
Und wahrscheinlich war es schon auch so, dass sich dein Blick auch durch das Herzkampfprojekt auf Sachsen und Ostdeutschland und Co. nochmal erweitert hat einfach, oder?
Ja, dass es halt eben in jedem Dorf Leute gibt, die sich wehren. Und das ist halt schön. Und das ist halt, ich verstehe das auch. Ich verstehe voll die Leute, die auf den Osten schimpfen. Das verstehe ich. Kann ich irgendwie nachvollziehen, weil es ist halt wirklich nicht alles geil und wenig geil, sage ich mal. Aber damit meint ihr halt eben auch diese Leute, wenn ihr alles so verallgemeinert, die sich halt wehren, die halt sagen, ey komm, wir sind jetzt hier ein Demokratiebündnis in Dippoldiswalde oder wir sind ein Demokratiebündnis in Altenburg, so, ne? Dann, es gibt diese Leute und es gibt diese Bündnisse und das halt nicht unter den Tisch kehren zu lassen und zu verallgemeinern und dass alle ja Nazis sein, ist halt schwierig.
Wäre ein nächster weiterer Step auf deinem Weg, war ja dann auf jeden Fall auch die Herzkampf-Ausstellung.
Ja.
Wie war das so für dich, dann diese ganzen Protagonistinnen auf einmal in einem Raum zu erleben?
Erstmal war es ein Riesending, diese Ausstellung überhaupt auf die Beine stellen zu können, weil ich eigentlich ausstellen wollte im Frühling 2020. Dann kam aber Corona und dann habe ich das Ganze einfach um ja, 3 Jahre verlegt. Und dann im Frühling 2023 gab es dann die große Herzkampfausstellung in der Peterskirche in Leipzig und das war ein super abgefahrenes Gefühl. Also ich war selten so aufgeregt wie zu dem Zeitpunkt dort. Gefühlt sind alle gekommen, die ich fotografiert habe, also nicht alle, aber halt ein großer Teil. Sogar jemand aus Köln ist extra angereist für die Ausstellung. Es war ein wunderschöner Abend, die ganzen Menschen zu sehen, die sich miteinander verknüpfen und miteinander reden, die ganzen Bilder ausgedruckt. Das war ein sehr, sehr, sehr schönes Gefühl. Ja, und es zeigt halt auch, dass man noch eine Menge, dass ich auch selbst eine Menge tun muss, damit die Leute sich besser kennenlernen, sich besser miteinander verknüpfen können. Ja.
Vielleicht, um kurz so eine entspanntere Frage zu stellen, was machst du eigentlich unabhängig von Herzkampf, von Ausstellungen, von einem Podcast, den du jetzt startest, um ja in Zeiten von Klimakrise, Rechtsruck und all diesen Themen manchmal auch einfach Kraft zu sammeln? Oder wer gibt dir diese Kraft?
Es gibt verschiedene Sachen. Seit letztem Jahr, oh Gott, sage ich das jetzt wirklich, bin ich Kleingartenbesitzer. und ich dachte, okay, es ist gut, irgendwie eine Insel in der Stadt zu haben, wo du halt einfach hingehen kannst, wenn du ein bisschen Ruhe brauchst und du glaubst gar nicht, wie schön es ist, ein Beet anzulegen und Blumen zu pflanzen. Es beruhigt mich. Danach bin ich wie ausgewechselt. Danach fährt mein Kopf ein bisschen runter. Es ist mega entspannt. sehr schön. Ansonsten bin ich ja in meinem normalen Job ja Fotograf. Und auch das hilft mir oft, da den Kontakt zu Menschen zu halten, die halt vielleicht komplett unpolitisch sind oder halt einfach auch mal eine andere Sichtweise haben, um einfach nicht so ein enges Denkverhalten zu bekommen. Ich glaube, das ist halt auch wichtig, so den eigenen Blick zu öffnen und zu schauen, wie tickt denn jemand, der das und das macht, oder wie tickt ein Rechtsanwalt, der jetzt einfach Businessbilder braucht.
Ich glaube, eine entspannte Gesprächsatmosphäre, ähnlich wie die Entspannung im Kleingarten, die versuchst du auf jeden Fall auch in dem neuen Podcast aufzubauen, denn ihr müsst euch vorstellen, wir sitzen hier gerade auf einer Couch in einem Zimmer mit gedimmtem Licht, in dem ganz viele Pflanzen stehen, und ich fühle mich auf jeden Fall sehr wohl, hier gerade zu sitzen. Wie wirst du dieses Gefühl in deinen kommenden Podcast-Episoden so versuchen zu erschaffen, und was ist geplant?
Also, es ist geplant, halt die Leute, die ich für Herzkampf schon fotografiert habe, nochmal zu mir einzuladen, oder ich fahre zu den Leuten hin, und dann nochmal zu interviewen. Und dabei das alte Herzkampf-Interview zu nehmen und zu sagen, ey, was hat sich jetzt in den letzten Jahren bei euch verändert? Das ist, glaube ich, eine spannende Perspektive, einfach dieses alte Interview zu haben und halt jetzt darauf nochmal einzugehen und zu gucken, ey, was ist denn jetzt hier eigentlich passiert? Und das ist ein schöner Gedanke. Die Atmosphäre soll so sein, wie sie jetzt auch gerade ist. Also es soll halt gemütlich sein. Die Leute sollen sich wohlfühlen. Ich möchte einfach ins Plaudern kommen und keine künstliche Situation erschaffen.
Und können wir schon darüber sprechen, wie oft und wo der Podcast erscheinen wird?
Also der Podcast soll überall erscheinen, wo es Podcasts gibt. So. Und er soll für den Anfang alle 2 Wochen erscheinen. Ja.
Das klingt super geil.
Meistens Mittwoch. Mittwoch ist so jetzt der Tag, den ich mir so ausgesucht habe.
Ja. Und du kannst auch schon ein bisschen spoilern, wer so Gäste sein werden, oder? Zum Beispiel Ines, wie du.
Genau, Ines ist meine erste Gästin. Bei den weiteren möchte ich mich noch ein bisschen bedeckt halten, aber ihr könnt euch schon mal auf die Folge auch mit Jakob freuen. Er hat mir auch schon zugesagt.
Dann vielleicht so langsam abschließend fast schon. Aber wir können ja gleich nochmal evaluieren, ob wir noch was hinten dranhängen. Ja. Als Add-on. Kleiner Bonus. Was bedeutet dir Herzkampf, aber vielleicht auch Sachsen und Ostdeutschland allgemein at the end of the day?
Erklär mal die Frage genau.
Also ich bin immer wieder krass hin- und hergerissen, und ich glaube, Herzkampf versucht diese Hin- und Hergerissenheit zwischen, man findet ja einerseits alles zum Kotzen und andererseits sieht man aber all diese Menschen, die Tag für Tag aktiv sind. Herzkampf schafft so eine Brücke dazwischen. Wie ist das bei dir?
Man sollte definitiv die Missstände in Sachsen ansprechen oder halt prinzipiell auch in anderen Ländern oder Landkreisen. Aber ich finde halt auch, wir haben nun mal eine Lebensrealität, dass wir hier leben und irgendwie das Beste draus machen müssen. Und dass man vielleicht auch andere Leute noch überzeugen kann, dass die Demokratie vielleicht nicht die schlechteste Form ist, die wir haben. Und dass man auch überzeugen muss, dass es keine andere Alternative gibt, also keine, die mir gerade einfällt. Und ja, das ist, glaube ich, so diese kleine Quintessenz, die ich daraus ziehe, dass wir weitermachen müssen, weil sonst überlassen wir den Rechten das Feld.
Besser hätte ich es nicht sagen können. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge, und danke, dass ich dieses Gespräch moderieren durfte.
Vielen Dank, lieber Jakob. Bis bald.
Jo, wir sind's noch mal ganz kurz. Wie angekündigt kommen jetzt hier noch ein paar funny Outro-Fragen. Bevor wir dazu kommen, aber noch die ganz grundsätzliche Frage, die mir gerade noch so ein bisschen offen geblieben ist. Kommen denn jetzt auch noch weitere Herzkampf-Porträts?
Das möchte ich mir prinzipiell ein bisschen offen halten. Also gerade wenn ich die Leute schon mal fotografiert habe, werde ich sie wahrscheinlich nicht noch mal groß fotografieren. Ein paar Bilder werde ich trotzdem machen, um so ein Content zu haben für die Social-Media-Kanäle. Aber wenn ich jemanden komplett Neues aufnehme, dann werde ich wahrscheinlich auch neue Porträts von der Person machen. Die Frage ist, ob man dann nochmal auch ein schriftliches Interview führt. Da bin ich mir unsicher.
Ja, wir sind jetzt hier 2 weiße Boys. Die Podcast-Moderation hätte also deinerseits schon etwas besser ausgewählt werden können.
Das stimmt, da gebe ich dir recht.
Daher die Frage, einfach drauf los, Leute für Porträts und Podcasts anschreiben oder dabei doch auch auf Diversität achten.
Ja, ich glaube, ich werde demnächst noch mehr auf Diversität achten.
Dann kommen wir jetzt zur unpolitischsten Frage: Döner oder Pizza?
Döner. Weniger Kalorien.
Ist eine gute Antwort. Aber Pizza ist vielseitiger. Na egal.
Kommt auf den Döner drauf an.
Das stimmt auch. Okay, die Frage ist wahrscheinlich für dich leicht zu beantworten. Dennoch will ich nochmal eine konkrete Abwägung deinerseits hören. Dresden oder Leipzig?
Leipzig.
Warum?
Leipzig, meine Heimatstadt.
Schon so die langweiligste Großmetropole, die man im Osten sich vorstellt.
Findest du, ja. Naja, also ich habe früher mal mit den Gedanken gespielt, auch wegzuziehen. Dann habe ich aber gemerkt, wie wichtig mir meine Base ist, dass meine Familie um mich herum ist, meine Freunde, und deswegen immer Leipzig.
Ja, hätte man erwarten können. Dann kommt jetzt wahrscheinlich die kontroverseste Frage. Herzkampf oder wir sind der Osten, ein anderes Fotoprojekt.
Ja, dann eher Herzkampf, glaube ich.
Müssen nicht weiter dazu äußern. Okay. Sternburg oder Hasseröder?
Hasseröder. Ja? Schmeckt mir wirklich besser, weil ich Hasseröder echt unterschätzt finde. Ja, aber sie sind einfach fucking unterschätzt.
Ich glaube,
und vor allen Dingen, hast du dir mal dieses Flaschendesign, die haben Rebranding gemacht von vor 3-4 Jahren, und wenn du so eine Hasseröder-Flasche in der Hand hast, da denkst du, du hast eine richtig edle Flasche in der Hand. Guck, schaust du mal an.
Ich bin froh, dass ich jetzt nur noch eine Entweder-Oder-Frage habe, weil sonst müsste ich hier abbrechen. Also ganz eindeutig Team Sternburg, vor allem du als Leipziger auch.
Ja, sorry, aber nee, das ist wirklich Hasseröder. Es schmeckt halt einfach, es schmeckt.
Okay, du hast die Frage schon so ein bisschen beantwortet, aber aufgeben oder weiter durchballern?
Weitermachen, aber sich genügend Pausen gönnen. Ich glaube, wenn man sich keine Pausen gönnt, dann ist es irgendwann vorbei. Dann kann man nicht mehr. Und finde eine Pause und dann mit voller Kraft wieder weitermachen.
Top. Danke fürs Zuhören. Wirklich Spaß gemacht.
Danke, Jakob. Ciao, ciao.
Ciao.
Das war jetzt das kleine erste Interview mit mir selbst. Danke, Jakob, dass du die Hosting-Aufgabe dieses Mal übernommen hast. Ja, was bleibt noch zu sagen? Und zwar abonniert bitte den Podcast, erzählt es all euren Freunden weiter. Und seid so lieb und bewertet den Podcast vielleicht gut. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch auf Steady den Podcast auch gerne finanziell unterstützen. Besucht die Webseite, lest die alten Herzkampf-Interviews durch. Ja, bleibt aktiv. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.